Radio Dreieckland, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Gestern war die 22. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtagsthema Rechtsradikalismus. Hier das Unterthema der Ku Klux Klan in Baden-Württemberg. 5 Zeugen waren auf der Tagesordnung, 6 waren auf der Tagesordnung, 5 wurden befragt. Die Ehefrau des Klanführers Schmidt, ein Verfassungsschutzbeamter, der V-Mann-Führer von Achim Schmidt, den Clanführer, gewesen ist. 2 Dienstvorgesetzte, einer davon auch der Dienstvorgesetzte des Clan-Polizisten Timo H. Hess. Das war ein Wortspiel in diesem Ausschuss, dass er nämlich nicht der Sohnemann oder Enkel von Rudolf Hess gewesen ist. Der war selbst auch dort. Er war am Tattag auch des Mordes an Michael Kiesewetter, ihr Gruppenführer. Am Telefon begrüße ich jetzt den Abgeordneten der Grünen im Landtag und Mitglied des Untersuchungsausschusses, Alexander Salomon. Erstmal schöne Grüße ins schwüle Stuttgart.
Ja, sehr schwüle, aber Grüße zurück ist wahrscheinlich genauso schwüle Freiburg.
Genauso schwül in Freiburg, ja. Es ist in beiden Orten sehr schwül. Fangen wir mal mit einem Thema, das gar nicht gestern auf der Tagesordnung gestanden ist, an mit dem Thema, nämlich, dass seit 6 Wochen ein Bericht des Sonderbeauftragten des Deutschen Bundestages, Sergej Montag, Parteifreund aus Bayern, vorliegt, aber seit 6 Wochen es unmöglich zu sein scheint, dass dieser Bericht zu Thomas Richter, also der ersten Quelle des Inlandgeheimdienstes in der Nazi-Szene, Thomas Richter aus Sachsen-Anhalt, der als V-Mann Corelli, aber auch in den European White Knights unterwegs gewesen ist, dass dieser Thomas-Richter-Bericht bis heute dem Ausschuss nicht vorliegt. Wolfgang Drexler, Ausschussvorsitzender, sagt, das liegt daran, dass die 13 Geheimdienste alle ihre Einvernehmen geben müssen. Werden jetzt die Parlamente nur noch von den Geheimdiensten kontrolliert?
Naja, die grundsätzliche Frage besteht natürlich, gibt es dann so mal lapidar gesagt eine Zensur, dass man natürlich uns Berichte dann vorlegt, die seitenweise schwarze Markierungen beinhalten? Das ist natürlich die grundsätzliche Frage, da muss man sich unterhalten, ist das dann noch sinnvoll? Ich habe nichts dagegen, wenn es einen Schutz von wichtigen Gütern gibt, das ist selbstverständlich, aber es muss noch so ein Bericht sein am Schluss, mit dem man auch parlamentarisch arbeiten kann, etwas anfangen kann und auch Erkenntnisse herausziehen kann. Von daher hätte ich mir schon gewünscht, dass wir zumindest eine eingestufte Version dieses Berichts vorab auch bekommen. Und dann kann man ja drüber reden, gibt es vielleicht einen minder eingestuften Bericht, der dann Schwärzungen enthält. Das normale Verfahren, auch nicht immer ganz schön, aber da kann man zumindest mit umgehen. Dass natürlich jetzt so lange ein Bericht schon da ist und von den Verfassungsschutzämtern kontrolliert wird, was steht drin, was da vielleicht so nicht drinsteht, ist natürlich jetzt nicht gerade die optimale Variante.
Das ist ja kein Einzelfall. Also wir haben diesen NSE-Untersuchungsausschusses, da geht es ja auch um Sonderberichterstatter und auch die Parlamentarier können ihr Kontrollrecht nicht wahrnehmen. Wir haben jetzt eine Änderung, wo keinerlei Konsequenzen aus dem Untersuchungsbericht des Bundestages zum NSU gezogen worden sind. Ganz im Gegenteil, sogar die Straffreiheit von Nazi-V-Leuten gesetzlich ermöglicht wird. Also insgesamt schwindet die Rolle des Parlamentes doch beträchtlich, wenn man als außenstehender Beobachter das so angucken kann.
Naja, also wenn ich mir jetzt mal Untersuchungsausschüsse generell anschaue, sind die Parlamente schon in den letzten Jahren jetzt nicht durchweg geschwächt worden, sondern haben sich schon Rechte auch erkämpft. Vor allem die Oppositionen in dem Fall immer in den jeweiligen Untersuchungsausschüssen haben immer dafür gesorgt, dass es doch weitergeht. Jetzt ist es natürlich so, beim NSU-Untersuchungsausschuss hier in Baden-Württemberg haben wir natürlich gewissermaßen natürlich schon Probleme zu sagen, haben wir Zugriff auf Akten, die jetzt nicht originär Baden-Württemberg bereitstellt, inwieweit haben wir da Zugriff drauf? Die Fragen bestehen, klar. Und ich hätte am liebsten natürlich, dass die Parlamente umgreifend und allumfassend darauf Zugriff hätten, auf alle Akten, die bei den Behörden der Bundesrepublik und bei den Ländern vorhanden sind. Dass es nicht immer ganz so gut funktioniert, mag der jeweiligen Kultur des Landes geschuldet sein, mag der politischen Farben geschuldet sein, darf aber nicht darüber entscheiden, ob ein Parlament wirklich eine gute Aufklärung, eine allumfassende Aufklärung machen kann. Also von daher, ich glaube, da gibt es auch wenig Dissens, wenn ich das mal zusammenfasse, zwischen den Parteien und zwischen den Fraktionen. Da ist immer nur die Frage, wie ein Apparat, wie eine Verwaltung funktioniert, was sie denn rausgeben möchte oder nicht. Und da muss man sich einfach als Parlament auf vieles erkämpfen. Das heißt auch dazu. Deswegen sind wir ja dann Politikerinnen und Politiker.
Ja. Jetzt hatten wir gestern den Auftritt des Vormannführers mit dem Arbeitsnamen Schäufel, der erklärte in öffentlicher Sitzung so gut wie nichts, außer zwei Kernaussagen, nämlich der ersten Kernaussage, dass der von ihm geführte Achim Schmidt dass er keine, also der Vormannführer hätte keine V-Leute geführt im Ku Klux Klan, sondern er hätte zum ersten Mal im Jahre 2000 über den Ku Klux Klan in Baden-Württemberg erfahren. Und zweitens hat er erklärt, er hätte auch nicht gewusst, dass Polizisten im Klan gewesen sind, das hätte er aus der Presse erfahren in 2015. Nun war die Hauptvernehmung des Zeugens in der nicht öffentlichen Sitzung und über nicht öffentliche Sitzung dürfen auch die Landtagsabgeordneten nicht berichten. Dennoch hat der Vorsitzende ja gesagt, offensichtlich gibt es da zwischen Beschaffung, das ist ein Vormannführer, und Auswertung massive Differenzen, weil seit 99 bekannt ist, auch von der Außenstelle des Verfassungsschutzamtes im Zusammenhang mit dem Staatsschutz in Schwäbisch Hall, dass dort Tätigkeiten in Richtung Clan vorhanden sind und auch Bedrohungsszenarien aufgetaucht sind. Jetzt frage ich mal danach, also wir hatten ja am Anfang die Ehefrau von Herrn Schmidt zu Gast, die viel nicht wusste, aber doch in vielerlei Hinsicht sowohl zum V-Mann Richter als auch anderen dann doch sehr gesprächig wurde, auch dass sie mit Herrn Frintic zusammen war und Herrn Neidlein und so weiter kannte. Wenn es so ist, dass dieser V-Mann-Führer offensichtlich Schmidt als Nazi-Auskunftsperson gesehen hat und geführt hat, der ja mit seiner Liedtätigkeit unterwegs gewesen ist, dann frage ich mich jetzt als Beobachter, warum gibt es von dieser öffentlichen Vernehmung von Frau Schmidt eigentlich gar nichts dazu, wie denn diese Nazi-Musiktätigkeit von Herrn Schmidt ankommt. Denn in diesen waren ja die Verbindungen hinein, in die Blood and Honor-Szene, die dann auch wiederum die NSU-Verquickung darstellen.
Ja, lange Frage.
Lange Frage. Der Punkt ist, ja, es ist jetzt ja viel, ich habe ja jetzt was gesagt, was der Landtagsabgeordnete nicht sagen darf. Aus der nicht öffentlichen Sitzung. Aber es ist ja allgemein mittlerweile medial bekannt, diese Situation, dass also die V-Mann-Führung in eine andere Richtung offenkundig ging. Und das hat ja dieser V-Mann-Führer auch ausdrücklich bestätigt.
Ja, also das ist eine grundsätzliche Frage. Klar, jetzt, wie ich das gestern gesehen habe und wie es dann rüberkam, muss man sich schon generell drüber unterhalten. Wie werden V-Leute geführt? Wer führt sie dann? Welche Berichtsabläufe gibt es? Um mal jetzt mal im Wagen zu bleiben. Aber da gibt es konkrete Hinweise darauf, dass es da schon Probleme gegeben hat in der Vergangenheit. Und natürlich sind die Empfehlungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses, die hängen immer noch in der Luft. In dem Fall, den muss man noch gucken, kann man die umsetzen, kann man die nicht umsetzen, wer ist da schon vorangeschritten, Thüringen als Beispiel in dem Fall, aber da muss man sich wirklich gezielt auch pro Bundesland anschauen, wie war die vergangene Struktur, wie kann man die umgestalten, was ist tatsächlich am sinnvollsten für das Land, das mag individuell nämlich anders sein, da haben jedes Land sozusagen einen anderen Schwerpunkt und Phänomenbereich, der dort hervorgehoben werden muss. Also von daher, diese grundlegende Frage muss angegangen werden. Wir zum Beispiel stärken jetzt die parlamentarische Möglichkeit, auch mal den Verfassungsschutz richtig zu kontrollieren. Das geht jetzt noch vom Sommer, glaube ich, zumindest die erste Lesung, im September die zweite Lesung sein. Und da gibt es schon einen wesentlichen Fortschritt in dem Bereich. Also das muss man immer sagen, wir kommen von einem Niveau, das ziemlich tief hängt und kommen jetzt mal so auf ein mittleres Niveau. Da gibt es immer noch Luft nach oben, muss man sich eingestehen. Aber da gibt es auch Entwicklungsmöglichkeiten und die werden wir natürlich in Zukunft auch nutzen, das ist klar.
Aber nimmt der Ausschuss seine Aufklärungsmöglichkeiten denn wirklich wahr? Dieser Punkt der Tatsache, dass wir Also es ist auffällig, da ist ja, sind ja mehrere. Wir hatten die Aussage von Herrn Wallisch, also dem Staatsschutzbeamten von Schwäbisch Hall, wo relativ klar war, sowohl diese Nazi-Szene und auf der anderen Seite, es gibt ja jetzt schon wieder Berichte wahrscheinlich darüber, dass die Frau von Schmidt ja gleichzeitig Vertrauensperson des Staatsschutzes gewesen ist. Es ist bekannt aus diesen Aussagen heraus, dass diese Szene und die Rolle von Schmidt auch als Sänger, Celtic Moon und wie diese ganzen Gruppen da geheißen haben, dass diese in die ostdeutschen Bundesländer geführt haben. Aber dazu fragt kein Mitglied des Ausschusses mittlerweile was.
Ja gut, die Frage ist ja grundsätzlich klar. Wir wissen ja über Armin Schmidt schon viel, auch im Hintergrund, was an Informationen herausgekommen ist, mit welchen Gruppen er zu tun hatte. Da gibt es auch von der Antifa, das muss man immer lobend erwähnen, viel Berichte, da gibt es viel Hintergrundrecherche, da ist viel schon vorhanden. Wir haben uns jetzt meines Erachtens, jetzt spreche ich mal für mich, kann ja nicht für alle in dem Fall sprechen, von der Ehefrau, auch in dem psychischen Zustand, wie sie dann im Ausschuss war, jetzt nicht relativ erhofft, dass sie noch viel mehr sagen kann, weil sie bei vielen ja auch nicht dabei war, nach ihrer Aussage. Das müssen wir über andere Schienen dann herausfinden. Und dann ist natürlich noch die grundsätzliche Frage, ist das noch gedeckt vom Untersuchungsauftrag des Untersuchungsausschusses? Also den Hintergrund von Achim Schmidt aufzuklären, da wäre zum Beispiel Longcat ganz sinnvoll, ganz gut, weil die könnten sich natürlich vertieft und viel weitergehend damit beschäftigen. Deswegen, ich glaube, da gibt es einfach eine Formfrage, kann man es nicht. Und auf anderem Wege sind solche Informationen zum Großteil ja schon herausgekommen oder kommen heraus. Von daher glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, der Aufklärungswille ist nicht da, sondern es muss man bei anderen Fragen, muss man den Aufklärungswillen dann noch viel mehr spielen und viel mehr ausgestalten. Wie zum Beispiel die Frage, wie konnte das 1999 passieren, was ja in der Zeitung stand, dass auch gewisse Abläufe so gestaltet waren, dass im Verfassungsschutz Amt niemand diesen Hinweis, dass der eigene V-Mann in einem Kuckucksplan ist, dass das niemand mitbekommen haben kann. Und das ist
natürlich
oder will, das muss man natürlich auch sagen.
Das ist ja die andere Frage noch. Das ja, wissen das wir jetzt alle außen heute, nicht.
Heute kam auch ein Bericht in der Schwäbischen Zeitung, das war Dummheit oder Lüge, war die Überschrift. War es Dummheit? Das wäre natürlich dann noch, sagen wir mal, das Mildeste, auch wenn es schon schlimm genug wäre. Oder war es bewusstes Lügen, dass es das nicht vorangeschritten ist in der Abteilung? Beides ist meines Erachtens schlimm und eigentlich müsste der Verfassungsschutz, mal ganz abstrakt jetzt wiederum gesprochen, zur Aufklärung beitragen. Ganz klar, die Sache ist in der Öffentlichkeit, jetzt natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, wir haben es noch nicht bestätigt und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist in der modernen Demokratie, worüber man immer mit Beteiligung, Transparenz und was weiß ich nicht alles dann noch spricht, da müssen auch Taten folgen von solchen Ämtern. Und da ist wirklich das Verfassungsschutzamt gefragt mit ihrer Präsidentin.
Seit 2012 ist der Bericht von Herrn Hamann bekannt. Nun waren die Dienstaufsichtsbeamten gestern ja auch da, von Herrn Hess und von Herrn W., sagen wir mal Herr H. und Herrn W., die Polizisten im Ku Klux Klan, die waren. Viel interessant auf der einen Seite ist, wie das Verfahren der Dienstvorgesetzte Horlacher von der BEPO das gesagt hat, da einiges gesagt, dass es nämlich einen begrenzten Ermittlungs- oder einen eng geführten Ermittlungsauftrag und einen Zwang zur Abstimmung mit der LPD 2, also Stuttgart und dem Herrn Dr. Scheirer gegeben hat. Das ist schon für sich bemerkenswert, auch dass offensichtlich fernmündlich solche Beschränkungsaufträge gegeben werden und dann auch strikt umgesetzt werden in der Bereitschaftspolizei, für Strukturen der Polizeiführung im Lande durchaus bemerkenswert. Oder sehe ich das falsch?
Na, jetzt müssen wir erstmal davon ausgehen, das steht mal im Raum. Ob es so war oder nicht, haben wir jetzt nur von einer Seite gehört. Jetzt gibt es noch eine zweite Seite dazu. Jetzt bin ich auch nicht naiv und sage, jetzt wird man jemanden auf der anderen Seite haben, der auf jeden Fall bestätigen wird, es war so oder es war nicht so. Sondern natürlich gibt es ja auch immer Behauptungen, er hat was ganz anderes gemeint oder es wurde nicht gesprochen. Telefongespräche sind ja auch dazu da, etwas nicht zu verschriftlichen in der Verwaltung. Kennt man alles kein Geheimnis. Ob man da wirklich Licht ins Dunkel bringen kann, ich bezweifle es derzeit. Das steht aber natürlich im Raum und es passt leider auch ins Bild. muss man sagen. Das ist auf jeden Fall, was man festhalten kann. Es würde ins Bild passen und daher kann man schon meinen, das wäre auf jeden Fall auch ein Skandal, wenn natürlich solche Anweisungen kämen bei solchen Fällen, dass man es eher unter der Decke halten soll, nicht zu breit ermitteln soll. Das wäre, glaube ich, dem Thema nicht angemessen. Ob von damals oder von heute, das kam ja auch ein bisschen heraus, dass man aus heutiger Sicht das ganz anders bewerten muss. Aber schon aus damaliger Sicht. Der KKK ist, glaube ich, auf der Spitze, über die wir hier reden, in der Verwaltung ein Thema gewesen. Das muss den Leuten klar gewesen sein, um was es da geht. Und da geht es nicht um Hasenzüchterverein, sondern um eine Gruppierung, die rassistisch ist, die diskriminierend ist und die auch Gewalt anwendet. Von daher hätte man da mindestens anders mit umgehen müssen.
Jetzt ist aber auch auffällig, dass der Ausschuss auch hier, es dreht sich ja um, gibt es da Strukturen? Der Bericht 2012 sagt zum Beispiel, es gab Vorfälle wie das sind Presseberichte gewesen, dass Züge Anhänger rechtsradikaler Musik gewesen sind und dass der Soundtrack gewesen ist, der in bestimmten Einsatzzügen in Böblingen gehört wurde. Dann gibt es Vorfälle, dass Züge sich die Haare, also Skin, also Glatzen geschoren haben und andere ebenfalls in der Nacht dann, wenn sie nicht so ganz auf vor der Mann gebracht worden sind, auch glatt geschoren sind. All das ist schon bekannt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Aufmerksamkeit der damaligen Polizeiführung, die diese Leute rekrutiert hat, wie geht die damit disziplinarisch um? Wenn man das so anguckt, dann hat man den Eindruck, der Apparat, der damals so rekrutiert worden ist, ist vor allen Dingen in die Richtung diszipliniert worden, dass da ein bisschen Umversetzungen stattgefunden haben und damit hat sich das aber Disziplinarverfahren nicht groß eingeleitet worden, wenn man den Herrn Horlocher hörte.
Ja, das stimmt absolut. Also die Frage war auch, wie kann man es einleiten? Dann hat man sich ein bisschen um eine Formfrage wiederum herumgestritten. Kann man das so einleiten mit den Informationen, die man hat? Ist es dann sicher? Am Schluss, punktum, hat man sich viel zu lange drüber unterhalten, kann man nicht, anstatt wirklich mal auch loszulegen und die Verfristung nicht eintreten zu lassen des Ganzen. Ob das jetzt das Thema war, was man auf der einen Seite annehmen kann, was auch erwähnt wird, oder ob das einfach mal in Anführungsstrichen ein menschlicher Fehler war, den auch in Ministerien passieren kann, in Form, nimm du ihn, ich hab ihn oder sowas in die Richtung. Das ist schwer nachzuvollziehen, auch weil Akten nicht mehr vorhanden sind, weil sie vernichtet werden nach einer bestimmten Zeit, was übrigens auch meines Erachtens absolut okay ist.
Ja,
datenschutzrechtlich muss man das auch immer sehen. Ich verstehe schon, wenn etwas herauskommt, ein Fehler, da schreien auch alle auf, zu Recht. Aber auf der anderen Seite kann ein Fehler jetzt nicht Datenschutzrecht, was wir auch hart erkämpfen, auf anderer Seite vollkommen aushebeln. Von daher unterm Strich ist es einfach so, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, ist es eigentlich wirklich misslich, ist vielleicht untertrieben. Es ist ein Verhalten gewesen, was damals angelegt worden ist in diesen Verfahren, was also wirklich Haare sträuben lässt und was wirklich auch zweifeln lässt, wie das Ganze passiert ist, bis hin zu, die Polizei hat Verfahren vorgeschlagen, die schon gar nicht mehr gingen. Das Innenministerium hat das Verfahren, was schon gar nicht mehr ging, auch noch bestätigt, dass das alles so gemacht werden soll. Also es ist wirklich, wirklich nicht zu fassen, was damals passiert ist. Aber ich glaube, wichtiger ist die grundsätzliche Frage, ob das jetzt so oder so war. Für mich ist die grundsätzliche Frage viel wichtig, was sind diese KKK-Strukturen? Also, haben die weiter existiert? Gab es da noch mehr Strukturen in der Polizei? Ich glaube, das ist die viel wichtigere Frage, als ob ein Disziplinarverfahren so oder so geendet ist. Das mag individuell subjektiv wichtig sein, aber ich finde, objektiv wäre es viel wichtiger zu erfahren, gibt es wirklich sowas wie strukturellen Rassismus? Kann man das nachverfolgen? Gibt es eine Anfälligkeit in der Polizei durch vergangene Strukturen, die eher dazu neigen, dann, dass man in solchen Strukturen auch Mitglied wird? Das sind viel wichtigere Fragen, kann aber ein Untersuchungsausschuss in der Breite gar nicht klären. Deswegen wäre jetzt natürlich sowas wie das Innenministerium in seiner Ausbildung in der Polizei absolut gefragt. Da wurde schon was verändert, aber da muss noch viel mehr gemacht werden, aus meiner Sicht.
Da fragt man sich aber trotz und alledem, wenn es, das ist ja auch seit 2012 bekannt, also der Hamann-Bericht hat ja diese Vorfälle nochmal dargestellt und er hat auch gesagt, so sollte es nicht sein. Man sieht aber irgendwo nicht, also auch die Frage lief ja, wann bekommt ein Polizeibeamter schärfere dienstrechtliche Maßnahmen an den Hals? Dann, wenn er geklaut hat und dann, wenn er betrogen hat. So war die Aussage des Bereitschaftspolizeidienstvorgesetzten, also der für die Dienstaufsicht da zuständig gewesen ist. Wenn wenn man Dr. Scheirer, den jetzigen Ordnungsbürgermeister von Stuttgart, anhörte und wenn man ihn jetzt anhörte, dann sieht man nicht, dass ein systematisches Erkennen darauf gerichtet gewesen ist, dass bestimmte Verhaltensweisen auch intolerabel sind. Da ist zwar bekannt, da ist ein Beamter, der schon wegen rassistischer Beleidigung schon ein Strafverfahren bekommen hat, aber dass es eine systematische Auswertung und einen systematischen Augenmerk gibt, scheint es nichts gegeben zu haben. Die Frage ist, welche Sicherungsmaßnahmen sind denn heutzutage da eingeleitet? Wenn Beamte, die damals im Amt gewesen sind, zwar sagen, ja, große Aufmerksamkeit und schade, dass es so ausgegangen ist, aber wir konnten eigentlich nichts richtig machen. Aber im Kern eigentlich rauskommt, sie haben auch sonst nirgends geguckt.
Naja, also ich glaube, eine Sicherungsmaßnahme, man kann da viel einziehen und eine Sensibilisierung findet in Teilen schon statt über die Ausbildung, das hatte ich ja bereits erwähnt. Aber natürlich, jede Sicherungsmaßnahme ist nur so gut, wie die Überwachung dann ist. Und natürlich kann man nicht bis ins letzte Detail gucken, was machen die Leute. Ich will auch keinen Polizeibeamten und keine Polizeibeamtin ihr Privatleben jetzt durchleuchten. Was könnte sein? Was macht denn der den ganzen Tag? Also ich glaube, das wäre viel zu weitgehend. Was viel mehr gemacht werden müsste, wäre die Frage, was passiert im Dienst? Da gibt es ja auch genug Fragestellungen. Wir hatten im Untersuchungsausschuss auch eine Dame, die hat nach ihrer Aussage sogar die Polizei aus der einen Schicht herausnehmen lassen, weil die nach ihrer Meinung zu rechts gewesen seien in ihrer Schicht. Also da scheint es ja gewissermaßen Strukturen zu geben, auch Leute zu geben, die das sogar im Polizeivollzugsdienst ausleben, was sie ansonsten vielleicht für eine politische Einrichtung Ansicht haben. Und das ist natürlich völlig intolerabel. Und da muss man sich unterhalten, wie kommt man daran? Mhm. Wie schafft man eine Struktur, eine Möglichkeit, auch einen Schutzraum für die Kollegen, dass sie sich offenbaren können über ihre Sorgen, über ihre, was sie dort gesehen haben bei den Kollegen. Also es darf nicht sein, dass der Kollege zwar, natürlich muss man sich auf den verlassen, aber es kann nicht sein, dass man da alles durchgehen lässt. Ich glaube, sobald da was durchgeht, überschreitet man Grenzlinien, die man kaum noch einhalten kann danach.
Letzte kurze, geckige Frage. Videokonferenz mit Herrn Schmidt war angesagt, jetzt will er kommen, hat die Videokonferenz abgesagt. Schmidt wird wohl kaum im Ausschuss auftauchen, oder?
Davon gehen wir heute, Stand heute aus, ja.
Ihr geht davon aus, dass er kommt?
Stand heute würde ich davon ausgehen, dass er kommt, ja. Zumindest war das eine Aussage, die ich gehört habe.
Gut, dann wollen wir. Ich höre das, ich bezweifle es und formuliere.
Ich kann nicht mehr sagen, als dass der Achim Schmid sagt, auf den kommt es ja an am Schluss. Und anscheinend will er jetzt keine Videovernahme mehr, weil die ziemlich kompliziert ist und ziemlich schwierig ist, sondern er will jetzt, dass er direkt bei uns aussagen kann. Finde ich übrigens auch viel besser.
Das ist sowieso für dich nachfragen. Man muss natürlich dann auch nachfragen, sage ich jetzt mal. Und die richtigen Nachfragen stellen.
Das ist klar, aber ich meine, auf ihn kommt es ja an. Also wenn wir an ihn nicht die Fragen haben, die grundsätzlichen, dann wüsste ich nicht an wen. Und ich glaube, bei ihm gibt es hunderte Fragen, hunderte, die wir gesammelt haben. Also von daher könnte es auch eine ziemlich lange Vernahme werden.
Ja. Heute Abend ist eine Podiumsdiskussion in Freiburg. Auf dem Podium sitzt auch Alexander Salomon oder nicht?
Naja, also die Frage, glaube ich, ist ausreichend beantwortet. Da müssen wir, glaube ich, nicht noch weiter intensiv hineingehen.
Das Podium platzt dann also heute, mit anderen Worten, das habe ich verstanden.
Oh, Herr Moser ist doch da, es platzt doch nicht.
Okay.
Herr Moser ist ein kenntnisreicher Journalist, der wird viel zu sagen haben heute Abend, da bin ich mir relativ sicher.
Gut, also das wird also die heutige Abend sein. Das ist aber der Landtagsabgeordnete und der Professor wäre natürlich auch wünschenswert gewesen. Sag ich jetzt mal dazu.
Absolut.
In Freiburg. Zumal ja vor einer Woche oder zwei Wochen oder vier Wochen schon mal eine Veranstaltung stattgefunden hat.
Ja, bei der Humanistischen Union, sehr gute Veranstaltung. Kann mich nochmal bedanken bei der Humanistischen Union, fand ich eine super Veranstaltung. Auch gut besucht im Übrigen. Nein, gar keine Frage. Ich bin immer gern für Veranstaltungen da.
Okay, sagt Alexander Salomon, Mitglied des Untersuchungsausschusses und des Landtages Baden-Württemberg zum Verquickungen oder Verstrickungen des NSU nach Baden-Württemberg und dem Rechtsterrorismus und der Ermordung der Polizeibeamte Michelle Kiesewetter und des Mordanschlags auf Martin Arnold, ihren Kollegen. Danke erstmal für diese lange Zeit im Mittagsmagazin bei Radio Dreieckland. Tschüss, Alexander, nach Stuttgart, in schwülen Kessel.
Ciao.